Herzlich willkommen zu diesem Praxis- und Erfahrungsbericht zur selbsteinlichen Markenführung im Bereich Business to Business. Mein Name ist Xavier Ruchti und wir sind heute zu Gast bei der Firma Landthal Textiles AG im schweizerischen Langenthal. Die Unternehmung wurde vor über 130 Jahren gegründet und ist führend in Design, Herstellung und Vermarktung von Textilien, Parts und Services für den internationalen Flugzeug, für den Bus- und Bahnverkehr sowie für Businessjets und Superjachten. Landthal bietet zudem Beratung und systemhafte Gesamtlösungen mit dem Ziel, höchstmögliches Wohlbefinden für den Reisenden zu erreichen. Hier bei uns begrüßen dürfen wir Herrn Thomas Burst. Herr Burst ist Partner bei Landthal. Er ist Mitglied in der Geschäftsleitung und zudem Leiter der Bereiche Brand und Design und Märkte Ground. Herr Burst, herzlichen Dank, dass Sie sich für diesen Praxis- und Erfahrungsbericht zur Verfügung stellen. Gerne möchten wir mit Ihnen direkt ins Thema der selbsteinlichen Markenführung einsteigen. Herr Burst, welche sind zunächst ganz generell Ihre Erfahrungen mit der selbstständigen Marken oder respektive der selbstständigen Unternehmensführung?
Also ich hatte ja bereits vor dem Einstieg bei der Firma Landthal das Vergnügen, Herrn Thomas Rothe kennenzulernen und letztendlich auch so die ersten Erfahrungen mit der selbstständigen Markenführung zu tätigen. Das war zu einem Zeitpunkt, als ich für die Firma USM Haller Möbelbausysteme tätig gewesen bin. Als es darum ging, dem damaligen allgemeinen Phänomen der Rabattgewährung bei den Handelspartnern entgegenzuwirken und Überzeugungsarbeit letztendlich zu leisten oder Überzeugungsarbeit zu tätigen, dass Marken nicht über Rabatte, sondern über die Besonderheit verkauft werden muss oder die Marke verkauft werden sollte. Durch dieses Herausstellen der eigenen Besonderheit des Unternehmens respektive der Marke USM gaben wir den Vertriebspartnern genügend stichhaltige Argumente in die Hand, dass diese im Verkaufsgespräch eben diese Besonderheit zum Ausdruck bringen konnten, somit in sehr vielen Fällen wir um diese Rabattdiskussion herumgekommen sind. Als mein damaliger Chef und ich die Möglichkeit erhielten, im Sinne dieser Nachfolgeregelung bei der Firma Landthal in ein Unternehmen, das in dritter Generation Inhaber geführt wurde, einzusteigen, war für uns von vornherein klar, dass wir zukünftig die Ausrichtung des Unternehmens mit Hilfe oder unter Einbezug dieser selbstständigen Markenführung realisieren möchten.
Und in welcher Situation befand sich dann das Unternehmen Landthal, als Sie mit der selbstständigen Markenführung das erste Mal da in Berührung kamen?
Also neben Landthal Textiles, wie vorhin schon ganz kurz dargestellt, war in dritter Generation Inhaber geführt und ein sehr erfolgreiches Unternehmen gewesen, das Innenausstattung für Flugzeuge, für Busse und für Bahnen herstellte. Landthal war zum damaligen Zeitpunkt ein sehr produktionsorientiertes Unternehmen gewesen. Es war extrem erfolgreich, über viele, viele Jahre sehr stark gewachsen. Aber dieses Wachstum ist Anfang des Jahres 2000 dann in Stocken geraten durch externe Umwelteinflüsse wie Afghanistan, wie SARS, wie September 11 und man kam unter Druck. Und bedingt durch die anstehende Nachfolgeregelung wurden vermehrt zum damaligen Zeitpunkt Entscheidungen aufgeschoben. Und somit entstand letztendlich eine relativ große Verunsicherung innerhalb der Belegschaft.
Und wie sind die ersten Schritte dann verlaufen in der Unternehmen, als Sie bei Landthal eintraten?
Als ich mit meinem damaligen Chef, Urs Rickenbacher, bei der Firma Landthal habe beginnen dürfen, haben wir in einer ersten Runde versucht, uns ein sehr umfassendes Bild der Firma zu machen. Dafür haben wir ein sehr intensives Einführungsprogramm durchlaufen und sämtliche Bereiche und Abteilungen über manchmal Tage besucht, Mitarbeitergespräche geführt, um so letztendlich einen sehr tiefen Einblick zu erhalten. Nach diesen sehr intensiven Einarbeitungszeit haben wir dann in einem ersten Strategieworkshop mit der Geschäftsleitung durchgeführt und uns ging es darum, innerhalb dieses Workshops aufzuzeigen, was wir in dieser Einführungsphase gehört haben, was wir verstanden und was wir letztendlich gelernt haben. Eine wichtige Erkenntnis des Einführungsprogrammes war für uns, dass wir überall auf hochmotivierte Mitarbeiter gestoßen sind, die stolz waren, für Lanta zu arbeiten. Alle hatten das Gefühl oder die Meinung, dass Lanta etwas ganz Besonderes war oder ist und alle eine tolle Marke sei. Auf die Frage hin jedoch, was das Besondere wäre oder das Besondere ist, war für die Befragten es dann wirklich schwer, das in Worte zu fassen.
Und wie haben dann die Mitarbeiter konkret auf das von Ihnen Kommunizierte reagiert?
Ich hätte noch was gehabt.
Okay,
einfach. Ja. Wir alle waren in diesem ersten Strategieworkshop einig, dass es notwendig ist, dieses Besondere, dieses Differenzierende in Worte zu fassen und auszuformulieren. Dafür sind wir dann in der Folge in mehrere Workshops gegangen, mit der Inhaberfamilie, mit dem Verwaltungsrat, mit den Mitgliedern der Geschäftsleitung, um letztendlich dieses Besondere, Thomas Otte sagt, das Kernleistungsversprechen des Unternehmens herauszuarbeiten, dies in Worte zu fassen, was Lanta schon immer besonders gemacht hat und in Zukunft ganz klar vom Wettbewerber differenzieren soll.
Und wie haben die Mitarbeiter darauf reagiert?
Ja, für einen Großteil der Mitarbeitenden war es überraschend, teilweise irritierend gewesen, in diesen Markenführungsprozess mit eingebunden zu werden. Nicht alle haben von Anfang an verstanden, dass das zukünftige Alleinstellende oder das Besondere von Lanta jenseits von Produkt, Qualität oder Lieferzeit liegen sollte. Als wir unser Kernleistungsversprechen den Mitarbeitenden vorgestellt haben und aufgezeigt haben, dass Lanta in Zukunft mit seinem systemhaften Gesamtlösung für das höchstmögliche Wohlbefinden für den Reisenden stehen soll, haben sich sehr viele gefragt, was das soll. Aber auch sehr viele haben sofort verstanden, dass es Sinn macht, sich intensiv letztendlich mit den Kunden, unserer Kunden, auseinanderzusetzen und vom Passagier herkommend Leistungen zu erstellen und diese unseren direkten Kunden anzubieten. Natürlich gab es wie in jedem Unternehmen auch Mitarbeitende, die auch über lange Zeit hinweg nicht wirklich mit diesem Versprechen was anfangen konnten. Und ein Teil davon hat auch das Unternehmen verlassen.
Wurden da noch weitere Maßnahmen getroffen, um die Mitarbeiter dann eben besser in diese Materie einzuführen oder abzuholen?
Also wie gesagt, die erste Runde war die Runde gewesen, wo wir die Ergebnisse dieser Workshops vorgestellt haben, wo wir aufgezeigt haben, für was Lanta steht, unser Kernleistungsversprechen. Wir ihnen aber auch aufgezeigt haben, wie wir dieses Versprechen letztendlich tagtäglich leben möchten, unsere Lanta-Werte. Aber es gab dann auch Nachfolge-Workshops, wo dann auch die Mitarbeitenden die Möglichkeit gehabt haben, dann immer wiederum permanent auch ihre Fragen zu stellen in Bezug auf dieses Besondere, auf unser Versprechen. Und wir dann auch mit externer Unterstützung auch von Thomas Otte dann auch versucht haben, dann auch die passenden, die richtigen Antworten auf diese Fragen zu geben.
Und vielleicht hier nochmal eine Zusatzfrage. Sie haben gesagt, es gab auch Mitarbeiter, die das Unternehmen verlassen haben. Da wäre es spannend von Ihnen zu hören, wie stellen Sie dann sicher, wenn Sie neue Personen einstellen, dass diese dann eben zu diesen Werten passen, zu diesen Lanta-Werten und auch dieses Gedankengut mittragen?
Also wir haben ja, nachdem wir das Versprechen und die Werte ausformuliert haben, ist es auch niedergeschrieben worden. Und wenn wir Stand heute neue Mitarbeiter suchen, ist auf jeder Stellenannonce oder Stellenanzeige ist beschrieben letztendlich, was unser Versprechen ist. Und es ist beschrieben, welche Leute mit welchen Werten am allerbesten zu uns passen. Also diese fünf Werte, die wir zum damaligen Zeitpunkt erarbeitet haben, die jetzt nicht irgendwo hergeholt worden sind, sondern die letztendlich ganz, ganz intensiv mit der Inhaberfamilie, der Familie Baumann, erarbeitet worden sind, weil die letztendlich auch die Personen gewesen sind, die diese Werte gelebt haben, von denen diese Werte gekommen sind. Die sind auf jeder Stellenanzeige so platziert, sodass auch die Mitarbeitenden oder die Interessierten dann auch relativ schnell sich ein Bild machen können, welches Unternehmen dort die Mitarbeitenden sucht.
Okay, ja. Und beim Onboarding von neuen Mitarbeitern, also wenn Sie die Stelle antreten in Landtag, gibt es da ein spezielles Einführungsprogramm oder wie sieht das aus?
Also nachdem dann hoffentlich die Stellenanzeige dazu geführt hat, dass sich sehr viele Menschen bei der Firma Landtag bewerben, wird in aller Regel eine Auswahl durchlaufen, vollzogen, indem eine gewisse Anzahl von Bewerbern zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen werden. Auch dort wiederum ist das Versprechen und sind die Werte irgendwo zentraler Bestandteil der Gespräche, die dort stattfinden. Und wenn man dann wirklich sich dann für eine Person entschieden hat und diese Person bei der Firma Lahntal einsteigt, anfängt, dann gibt es auch sogenannte Einführungsprogramme, in denen dann sämtliche neue Mitarbeitende mit dem CEO, mit unserer HR-Verantwortliche, dann taglang dann eingeführt werden. Auch dort wiederum das Versprechen, die Werte, der Lahntal-Stil, zentrales Element ist und somit quasi immer wiederum aufgezeigt wird, für was Lanta steht, beziehungsweise für was Lanta nicht steht.
Wir haben jetzt bereits über diese Werte, über diesen Stil oder von Landrat gesprochen. Können Sie unseren Zuhörern vielleicht kurz diese nennen und vielleicht erläutern?
Wie vorhin schon gesagt, haben wir diese Werte versucht, mit der damaligen Inhaberfamilie herauszuarbeiten, mit der Familie Baumann, weil immer dann, wenn wir über die Firma Lanta gesprochen haben, ist die Firma Lahntal mit der Familie Baumann in Berührung oder irgendwo in einem Atemzug angesprochen worden. Und wenn wir über die Familie Baumann gesprochen haben, dann war irgendwo Lahntal im gleichen Atemzug genannt worden. Und aus dem Grunde war es uns zum damaligen Zeitpunkt sehr, sehr wichtig gewesen, diese Werte, diese Werthaltung nochmals der Familie auch wirklich irgendwo zu erfahren, weil wir dann in der Folge auch auf diesen Werten letztendlich aufbauen wollten. Und haben auch aus dieser Überlegung heraus, also aus dieser Überzeugung heraus, jetzt diese Arbeit oder diese Workshops mit der Familie Baumann durchgeführt. Und das war eine sehr, sehr intensive Auseinandersetzung, ein sehr, sehr intensives, permanentes irgendwo Nachfragen, was sie denn schon immer irgendwo angetrieben hatte. Und nach, ich würde mal sagen, 2 Tagen wirklich intensive Arbeit hat man es dann wirklich geschafft, nachdem Herr und Frau Baumann so ganz tief in sich irgendwo so reingegangen sind, herausgearbeitet haben, dass dann auch so diese Werte, die für sie im Grunde in der Vergangenheit schon immer wichtig gewesen sind, sie auch wirklich in Worte fassen konnten. Und das waren dann Werte gewesen wie Vertrauen, wie Ehrlichkeit, wie Achtung, wie positives Denken und wie Vorsorge. Und wir haben dann auch in der Folge versucht, dann auch nochmals jeden Wert nochmals mit 1 oder 2 Sätzen nochmals zu beschreiben, zu umschreiben, damit auch wirklich jeder nach innen und nach außen hin dann auch verstehen und nachvollziehen kann, wie Vertrauen, wie Ehrlichkeit, wie Vorsorge letztendlich gemeint ist.
Ja. Können Sie uns vielleicht ein Beispiel nennen, wie das dann in der Praxis Anwendung findet? Einer dieser Werte zum Beispiel?
Also vielleicht kann ich da jetzt einen Wert nehmen wie positives Denken. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ja das Unternehmen im Jahr 2000 in Schwierigkeiten geraten ist aufgrund der ganzen externen Umweltsituation, Umweltfaktoren. Trotz allem hat zum damaligen Zeitpunkt im Jahr 2001 Urs Baumann entschieden, in ein neues pneumatisches Komfortsystem, also ein Luftkissensystem, was den Schaum im Sitz ablösen soll, zu investieren, sehr viel Geld in die Hand zu nehmen, weil er an diese wunderbare Idee, die er gesehen hat, geglaubt hatte und irgendwo davon überzeugt war, dies zum Erfolg zu führen, positiv war, positiv gedacht hat, aus dem Grunde positives Denken. Und das vielleicht stellvertretend als ein Beispiel für die Wertdefinition und irgendwo die Wertumsetzung.
Was man jetzt auch in Ihrer Aussage direkt sieht, also diese Verknüpfung dann eben von diesem Wert auch zu diesem Versprechen hin, dass das Lahntal hat. Also eben, dass man auch in diesem Bereich dieser pneumatischen Sitze gegangen sind. Das knüpft ja eigentlich sehr schön auch an diesem Kernleistungsversprechen, wie es Dr. Otte sagt, an von Landtag. Können Sie dieses vielleicht uns kurz nochmals erläutern?
Also wir haben gesagt, und es war auch so die Lehre, die wir aus den ersten Kontakten von Thomas Otte da haben ziehen dürfen, Wir sollen nie über Produkte, wir sollen nie über Qualitäten, wir sollen nie über Lieferzeiten sprechen, sondern wirklich irgendwo nach dem Besonderen jenseits von Produkt und von Qualitäten. Und als wir am Anfang auch die Gespräche mit dem Urs Baumann angestoßen haben, was für ihn eigentlich schon immer wichtig gewesen ist, was für ihn das Besondere von Lahntal war, hat er immer wiederum ein Beispiel aufgezeigt, in dem er gesagt hat, ich wollte eigentlich schon immer schöne Kleider für unsere Busse, Bahnen und Flugzeuge generieren, wo im Grunde das Hemd zur Hose, wo die Schuhe zum Hemd oder zum Jackett passen, also Gesamtlösungen sollten da entwickelt und produziert werden. Und das war für uns irgendwo dann auch Antrieb gewesen, dieses implizite Markenversprechen letztendlich da aufzunehmen, weiterzuentwickeln, und aus dem ist dann auch unser heutiges, nach wie vor heutig gültiges Kernleistungsversprechen entstanden, nämlich mit systemhaften Gesamtlösungen zum höchstmöglichen Wohlbefinden für den Reisenden Produkte, Qualitäten, Dienstleistungen zu entwickeln.
Ja. Das finde ich ein sehr schönes Beispiel, wie eben basierend vom Kernleistungsversprechen Sie also eigentlich Ihre Palette an Dienstleistungen und Produkten erweitert haben, aber immer einzahlend auf dieses Kernleistungsversprechen, obwohl Sie ja traditionellerweise eigentlich aus der Herstellung von Stoffen kommen. Ja, schön. Wenn wir da gleich anknüpfen, mit dieser selbstähnlichen Markenführung dann arbeitend, welche Veränderungen oder Verbesserungen haben Sie bei der Entwicklung neuer Produkte oder Dienstleistungen dann feststellen können? Hatte das da in diesem Bereich auch einen Einfluss?
Und ich kann mich noch gut an die Situation erinnern, als wir bei der Firma Land eingestiegen sind und Gebietsverkaufsleiter von ihren Kundenbesuchen aus Asien, aus Europa, aus Amerika zurückgekommen sind und bei den Gesprächen, bei den Sitzungen, in den Meetings dann neue Bedürfnisse von Seiten Kunden da dargestellt, aufgezeigt bekommen hatten, war die Meinung unser Gebietsverkaufsleiter gewesen, jetzt halt einfach mit diesen Bedürfnissen, mit diesen Kundenbedürfnissen dann zurückzukommen, in die Schweiz zurückzukommen, in den Entwicklungsbereich irgendwo reinzulaufen, diese Ideen, diese Bedürfnisse dort irgendwo zu platzieren, kundzutun, in der Hoffnung, dass dann diese Bedürfnisse auch gleich im Sinne von Neuproduktentwicklung losgetreten werden. Und es hat in vielen Fällen auch so stattgefunden, hat aber letztendlich auch dazu beigetragen, dass Entwicklungen in unterschiedlichster Richtung da irgendwo losgetreten worden sind und man nicht wirklich wusste, ob jetzt diese Entwicklung eine Entwicklung für eine einzelne Person oder für einen einzelnen Kunden oder für einen einzelnen Gebietsverkaufsleiter gewesen ist oder für unsere komplette Kundschaft geeignet gewesen wäre. Als wir dann unser Versprechen formuliert hatten, für das höchstmögliche Wohlbefinden für den Reisenden systemhafte Gesamtlösungen anzubieten, war natürlich relativ klar beschrieben, in welche Richtung zukünftige Entwicklungen stattfinden sollen. Nämlich sie mussten und sollten in Richtung systemhafte Lösungen gehen, sie sollten in Richtung höchstmögliches Wohlbefinden gehen, und durch dieses höchstmögliche Wohlbefinden und mit der Auseinandersetzung dessen, wo fängt Wohlbefinden an und wo hört Wohlbefinden auf, haben wir natürlich den Korridor somit irgendwo definiert für unseren Entwicklungsbereich, in dem die dann in der Folge Neuentwicklungen haben lostreten können. Das heißt, wenn wir über Wohlbefinden reden, hat das irgendwo was mit allen fünf Sinnen zu tun. Optik, Haptik, irgendwo riechen, schmecken, tasten, fühlen und all das, was letztendlich mit dem zu tun hat und wo hinten dran auch ein mögliches Geschäft gesehen wurde. Da ist ganz, ganz klar irgendwo eine Unterstützung dann vollzogen worden in Richtung Entwicklung, auch Gelder geflossen, auch Kapazitäten geflossen, und überall dort, wo es vielleicht auch eine gute Idee gewesen wäre, aber es nicht unbedingt was mit dem Wohlbefinden zu tun hatte, haben wir gesagt, Stand heute und derzeit eher nicht.
Spannend. Gibt es neben diesem pneumatischen Sitzsystem, das Sie entwickelt haben oder genau entwickelt haben, gibt es da vielleicht noch das eine oder andere weitere Beispiel, das Sie uns nennen können, was für neue Produkte oder Dienstleistungen dann eben so auch entwickelt wurden?
Also wir sind derzeit an einem relativ spannenden Projekt, wo wir versuchen, nicht nur höchstmögliches Wohlbefinden für den Passagier sicherzustellen, indem Sitzbezugsstoffe, sage ich mal, über Materialien verfügen, die Feuchtigkeitstransport stattfinden lassen, indem wir derzeit Lösungen einsetzen, wo wir es schaffen, Sitze kühlen und heizen. Wir sind derzeit irgendwo in einem Entwicklungsprojekt, einem spannenden Entwicklungsprojekt, wo es dann auch darum geht, das Wohlbefinden beim Reisenden zu messen. Das heißt, wir sind derzeit mit einer Hochschule dabei, eine Phase zu entwickeln, die letztendlich über diese kristalline Elemente, die in dieser Faser irgendwo eingebracht worden sind, erkennen kann. Die kann erkennen, was Druck angeht in Richtung Sensorik. Sie kann erkennen, was irgendwo Wärmeentwicklung angeht in Richtung irgendwo ja, messen, fühlen. Und das ist für uns irgendwo ein zwar Zukunftsprojekt, aber es unmittelbar wiederum auf unser Kernreiseversprechen einzahlt, nämlich nicht nur irgendwo das Wohlbefinden irgendwo sicherzustellen, sondern auch wirklich irgendwo Beweis anzutreten, dass irgendwo diese Produkte auch wirklich zum Wohlbefinden beitragen.
Ja. Also es scheint, dass Sie, was Sie ansprechen, das sind ja die Themenbereiche Digitalisierung oder die Internet of Things. Also auch bei diesen sehr, sehr aktuellen Themen, zukunftsorientierten Themen, behalten Sie also auch da immer wieder diesen Bezug zu diesem Kernleistungsversprechen, zu diesem Hauptthemengebiet, das Sie bespielen möchten.
Also da vielleicht mal so die Brücke noch zuzuschlagen. Auf der einen Seite habe ich vorhin das Thema PCS, pneumatisches Komfortsystem, irgendwo dargestellt. Wie gesagt, ein System, was Stand heute den Schaum ersetzt im Sitzbereich, wo im Grunde, sage ich mal, über Zugabe und Wegnahme von Luft letztendlich auch eine Massagefunktion irgendwo stattfinden kann, also von daher Wohlbefinden da sichergestellt wird. Und in Kombination mit dieser neuen Faser, von der ich vorhin gesprochen habe, können wir in Zukunft über den Sitz, und das ist irgendwo eine Faser, die man wirklich verweben kann, kann man erkennen jetzt, auf welcher Stelle welcher Druck ausgeübt wird und somit über das Erkannte auch wiederum automatisch mehr Luft zu- oder abgeführt werden kann. Also eine Kombination, die da letztendlich dann auch stattfinden werden.
Spannend. Was ich an dieser Stelle nochmals etwas einflechten möchte, ist, zuvor haben wir über dieses Kernleistungsversprechen gesprochen, auch über die Werte. Sie haben ja auch von diesem Stil gesprochen, der für Sie auch ein Teil dieser selbstständigen Markenführung ist. Was genau ist der Stil der Marke Lahntal und wie drückt er sich dann zum Beispiel wieder in Ihrem Verhalten, in Ihren Produkten, in Ihren Dienstleistungen aus? Also welchem Zweck dient dieses Stil?
Also es ist für uns ja immer eigentlich von Anfang an so ein gewisser Dreiklang gewesen. Also auf der einen Seite unser Versprechen zu definieren, nämlich das Besondere von Seiten Lahntal herauszustellen, die Lahntal-Werte zu definieren, wie wir diese Besonderheit letztendlich tagtäglich leben möchten und der Stil letztendlich auch, sage ich mal, so das gestalthafte Umsetzen dessen, was wir eigentlich nach außen tragen möchten. Und das war für uns neben Versprechen und Wert auch irgendwo eine sehr, sehr intensive Zeit, die zu erarbeiten. Was ich am Anfang schon gesagt habe, als wir bei der Firma Lahntal eingestiegen sind und versucht haben, die Unternehmung und letztendlich auch die Mitarbeitenden kennenzulernen, haben wir einfach festgestellt, dass die Menschen, die für Lahntal tätig gewesen sind, extrem stolz waren, für Lahntal tätig sein zu dürfen. Und das hat sich in der Form ausgedrückt, dass viele Personen in einer zweiten oder sogar einer dritten Generation für Lahntal tätig gewesen sind. Es hat dazu geführt, dass teilweise irgendwo komplette Familien für Lahntal tätig gewesen sind. Also die Menschen, die waren irgendwo wirklich stolz, für Lahntal tätig gewesen zu sein oder tätig zu sein. Und das hat man letztendlich ihnen auch wirklich irgendwo angesehen. Wenn man über Lahntal gesprochen hat, haben die Augen da gefunkelt und das war natürlich auch für uns irgendwo eine ganz schöne Erkenntnis, was wir da haben mitnehmen können. Aus dem Grunde war das auch für uns relativ schnell klar, dass irgendwo diese Besonderheit, nämlich wie die Menschen zu Lahntal stehen, auch wirklich irgendwo so eine Stilkomponente irgendwo sein soll, nämlich irgendwo der Stolz irgendwo nach außen zu kehren, den Stolz auch irgendwo nach außen zu stellen, nach außen zu zeigen letztendlich irgendwo auch die Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, die irgendwo für Lahntal irgendwo tätig sind und an den Lösungen für unsere Kunden arbeiten. Aus dem Grunde ist so die erste Stilkomponente relativ schnell entstanden, im Sinne von werkstolz sein zu wollen und werkstolz zu sein. Die zweite Stilkomponente, das hat für uns auch relativ viel damit was zu tun gehabt, dass man zum damaligen Zeitpunkt, als wir eingestiegen sind, relativ schweizerisch zurückhaltend war und man zwar immer irgendwo für den Kunden da war, aber halt da war, wenn der Kunde eben gerufen hatte. Und wir haben gesagt, jetzt auch basierend auf der neuen Ausgangslage, dass die Märkte natürlich auch dort ein bisschen härter umkämpft waren oder irgendwo immer mehr Wettbewerber eingetreten sind, dass wir in Zukunft nach wie vor unbedingt für unsere Kunden da sein möchten, aber nicht erst dann, wenn der Kunde uns ruft, sondern vielleicht schon irgendwo ein bisschen präsenter beim Kunden und irgendwo dann auch spürbar zu sein. Und so ist auch dann diese zweite Stilkomponente aufgekommen, unaufdringlich zu sein. Also wir sind für den Kunden da, wir sind irgendwo präsent, aber wir sind nicht irgendwo die Hardcore-Verkäufer, die irgendwo tagtäglich an der Tür stehen, irgendwo klopfen und mit den Schuhen scharren. Aber der Kunde soll wirklich irgendwo spüren, wir sind da, wir sind immer da, wir sind nächtens da, auf eine unaufdringliche Art und Weise. Ja.
Was Sie auch ansprechen, ist eben dieses Kommunikationsverhalten, das Sie pflegen. Sie haben das ansatzweise schon uns jetzt geschildert, aber können Sie da vielleicht noch etwas tiefer darauf eingehen? In welcher Weise hat sich das Kommunikationsverhalten von Lahntal verändert im Sinne der selbstähnlichen Markenführung?
Also es hat sich in vielen Fällen verändert. Als wir mit diesen Workshops begonnen haben, also diese Vertiefungsworkshops begonnen haben, wo, wie gesagt, Thomas Otte auch mit unterstützt hatte, und wir im Vorfeld ja über Versprechen, Werte, Stil informiert hatten, sind auf einmal sehr, sehr viele Mitarbeitende, speziell aus dem Produktionsbereich, auf uns zugekommen, auf die Geschäftsleitung zugekommen, auf Horst Rickenbach, auf meine Person zugekommen, die jetzt hat, basierend auf den Werten, die für uns wichtig waren und irgendwo auch so formuliert worden sind, versucht haben zu reflektieren, ob jetzt diese Werte auch wirklich irgendwo so im tagtäglichen Gebrauch und irgendwo so im Umgang mit unseren Lieferanten, Partnerfirmen auch letztendlich so eingehalten werden. Und am Anfang hat man in der Woche 2, 3, 4 Anrufe oder irgendwo 2, 3, 4 irgendwo Gespräche gehabt, wo wieder Mitarbeitende auf uns zugekommen sind, die Beispiele mitgebracht haben, wo sie das Gefühl hatten, da hat man gesagt, gerade mich so agiert und irgendwo so gehandelt, wie es die Werte eigentlich vorgegeben haben. Woraufhin dann wir wiederum, basierend auf diesen Inputs, genau dort, wo, sage ich mal, dann vielleicht auch ein Fehlverhalten stattgefunden hat, auch irgendwo einwirken konnten. Also der Umgang, der offene Umgang, der konstruktiv-kritische Umgang über diese Wertedefinition ist da von Anfang an irgendwo extrem gesteigert worden. Ohne damit sagen zu wollen, dass Lahntal im Vorfeld eine Unternehmung gewesen ist, wo Mitarbeitende nicht sich hätten äußern dürfen. Aber es war einfach irgendwie auch über die Wertedefinition vielleicht mehr Grundlage gegeben worden oder Inspirationsquelle gegeben worden, noch sensibler mit Situationen umzugehen und darauf hinzuweisen, hinzuwirken.
Die Kommunikation nach innen haben Sie angesprochen, aber dann auch die Wirkung der Kommunikation nach außen, die man dann eben auch angepasst hat. Hat diese Veränderung, diese Anpassung, hat das auch Auswirkungen auf Seiten der Kunden gegeben? Oder haben Kunden anders reagiert?
Also, wie vorhin dargestellt, hatten wir, als wir vor allem das Versprechen ja erarbeitet, definiert hatten, ja unterschiedliche Reaktionen innerhalb der Unternehmung irgendwo da verspüren können. Also von Menschen, die irgendwo absolut vom ersten Moment an überzeugt waren, dass es irgendwo der einzig und dann nur der richtige Weg sein kann, über dieses Versprechen in Zukunft in die Beratungsgespräche irgendwo einzusteigen, über Menschen, die im Grunde eigentlich eher ein bisschen neutral waren, gespürt haben, da könnte irgendwo eine gewisse Kraft dahinter stecken, aber noch nicht so wirklich irgendwo ein Gefühl haben entwickeln können, ob es mal wirklich so sein könnte. Und Menschen, die irgendwo nicht wirklich damit was anfangen konnten. Jetzt hat irgendwo dieser reine Fokus weg vom Produkt, von der Qualität zu nehmen, hin zu einem Markenversprechen. Aber wir haben uns da in keinster Art und Weise davon irgendwo irritieren lassen, abhalten lassen und haben in der nächsten Runde dann auch unsere Agentur letztendlich beauftragt, mit diesen Ergebnissen, mit diesen Resultaten, dieses Markenführungsprozesses, letztendlich auch unsere Kommunikationsmittel, unser Markenauftritt so anzupassen, dass in jeder Dokumentation, in jeder Broschüre, in jedem Messeauftritt auf unserer Website dann auch diese Botschaft irgendwo in einer starken Form dargestellt, aufgezeigt, auskommuniziert worden ist. Und wir können auch relativ schnell feststellen, dass dann nämlich die, die es gelesen haben und jetzt nicht irgendwo vielleicht nur so die Hardcore-Einkäufe gewesen sind, auch dort gespürt haben, hoppla, da hat sich irgendwo ein bisschen was verändert. Da ist irgendwo jetzt eine Botschaft irgendwo im Markt transportiert worden, die mich, Kunde, potenzieller Kunde, irgendwo zum Nachdenken anregt. Ich möchte ein bisschen mehr wissen. Und so hat man auch über die Zeitachse hinweg, und es war eben nicht eine wahnsinnig lange Zeitachse gewesen, vermehrt eigentlich Anfragen bekommen von Unternehmen, teilweise bekannten Unternehmen, von Kunden, teilweise eben nicht Kunden, die einfach ein bisschen mehr wissen wollten, was sich dahinter in diesem Versprechen letztendlich verbirgt.
Also dieses Verständnis für die Änderung dieser Kommunikation hat mehr Neugierde geweckt als eine Ablehnung oder ein Missverständnis. Weil oft sehr viele Unternehmen kommunizieren ja sehr produktorientiert, über Features, über solche Dinge. Also was sehr viele Unternehmen denken könnten beim Ansatz der selbstständigen Markenführung, anfangs, dass dieses nicht produktbezogene, dass das dann sehr, sagen wir, schwammig wahrgenommen wird, das können Sie nicht bestätigen.
In ganzer Art und Weise. Ich denke mal, die Aussage, höchstmögliches Wohlbefinden für den Reisenden, das kann man jetzt irgendwo als schwammig formulieren oder irgendwo als sehr, sehr spitz irgendwo formulieren. Also Wohlbefinden löst relativ schnell irgendwo so einen Gefühlszustand bei jedem Menschen aus. Und wenn wir dann auch nochmal, sage ich mal, als Beweisprogramm aufzeigen können, indem dann wir bei der nächsten Frage damit Produkte, Lösungen oder mit irgendwo Dienstleistungslösungen aufwarten können, ich glaube, dann ist in aller Regel irgendwo dann das Eis gebrochen.
Und mit dieser neuen Wahrnehmung auch von Kundenseite, vom Unternehmen Landtag, konnten Sie eventuell sogar Veränderungen in der Erlösqualität dann feststellen im Verkauf? Und wenn, falls ja, wie sehen diese aus?
Also auf der einen Seite, wie gesagt, war es ja nicht nur so gewesen, dass irgendwo dann neue potenzielle Kunden sich bei uns gemeldet hatten und irgendwo mehr wissen wollten, sondern über die Gespräche, die dann stattgefunden haben, sind dann auch relativ viele neue Projekte angestoßen worden, die wir in der Form eigentlich zuvor nie hätten irgendwo anstoßen können. Also ich nehme da ein Beispiel, in dem die Firma Airbus und dort im Speziellen der Cabin Innovation Bereich, der im Grunde dafür zuständig ist, irgendwo so die Definition der nächsten Flugzeugkabine irgendwo da vorzunehmen, sind basierend auf dieser Aussage, Wohlbefinden für den Reisenden, was letztendlich auch irgendwo so ein Trigger für Sie gewesen ist, auf uns zugekommen und haben dort mit uns gemeinsam Entwicklungsprojekte gestartet, wo wir gemeinsam mit der Firma Airbus an Lösungen gearbeitet haben, die letztendlich zum Wohlbefinden für den Reisenden beigetragen haben. Also von daher haben wir jetzt nicht nur Interessierte bekommen, die ein bisschen mehr wissen wollten, sondern wir haben auf einmal eine ganz, ganz neue Kundenstruktur da aufmachen können. Es war nicht mehr nur der Einkäufer, der letztendlich irgendwo, sage ich mal, daran und darauf bewertet wird, wie günstig er im Vergleich zum Wettbewerbsprodukt jetzt das Landtag-Produkt einkaufen kann. Das war zuvor unser Gros. der Kundschaft gewesen. Wir haben auf einmal über dieses Versprechen die Türen aufbekommen bei Menschen, die eher in Richtung Total Cost of Ownership sich Gedanken machen. Das heißt also nicht nur der günstigste Einkaufspreis dort im Vordergrund steht, sondern wirklich man versucht zu erkennen, wie ein Produkt sich über den kompletten Lebenszyklus letztendlich auch rechnet. Das ist das eine. Und das zweite, damit einhergehend, haben wir im Sinne der Besonderheit und im Sinne der Marke und im Sinne dessen, dass Marken nicht über Rabatte verkauft werden, auch von Anfang an unser Verkaufsteam darauf eingeschworen, dass sie auch das Recht haben und auch sehr gerne im Verkaufsgespräch eben Nein sagen dürfen. Nämlich Nein zu noch mehr Rabatt, Nein zu noch besseren Preisen aus Sicht der Kundschaft. Und so gab es sicherlich die ein oder anderen Kunden, die wir über dieses Nein, was wir eingefordert haben, von Seiten der Geschäftsleitung verloren haben, aber somit letztendlich dann vielleicht dann Kunden verloren haben, die bisher eigentlich eher schlechte Kunden waren, mit denen wir vielleicht große Mengen haben, absetzen können, aber zu relativ schwachen Margen. Und das hat letztendlich auch dazu geführt, dass die Umsätze von Lahntal also eher nachhaltiger geworden sind, wir eher profitabler geworden sind, Durchschnittspreise nicht irgendwo gesenkt wurden, sondern eher konstant gehalten werden konnten.
Spannend. Wechseln wir wieder ins Unternehmen Lahntal. Gibt es generelle Verbesserungen in den Abläufen Ihres Unternehmens, die ebenfalls durch diese selbstständige Markenführung beeinflusst wurden? Und falls ja, welche wären diese als Beispiel?
Das Erste, was mir spontan einfällt, was ich glaube, was bei Lahntal anders ist wie bei vielen anderen Unternehmen, wenn Leute reinkommen und nach der Vision oder nach dem Versprechen oder wie man es auch immer irgendwann definieren möchte, fragen, dann weiß jeder und auch wirklich jeder Mitarbeitende, für was Lahntal steht und für was Lahntal nicht steht. Das gibt natürlich nach innen und nach außen extrem viel Orientierung. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir haben vorhin das Beispiel genannt, wenn wiederum Gebietsverkaufsleiter oder Außendienstmitarbeiter von ihren Reisen zurückkommen und wiederum Kundenbedürfnisse irgendwo entgegengenommen haben und die Bedürfnisse in unserem Entwicklungsbereich platzieren möchten, wissen die von Anfang an, welche Entwicklungswünsche dort platziert werden dürfen und können und welche nicht. Also dieses ständige und permanente vielleicht nochmals Nachfragen oder Hinterfragen oder Nachfassen, also diese ganzen Interaktionsschlaufen, die vielleicht zuvor durchlaufen worden sind, die sind seit der Definition und seit dem tagtäglichen Leben des Versprechens da definitiv irgendwo abgebaut worden.
Ein spannendes Stichwort, das Sie genannt haben, ist eben, dass man weiß, für was man steht und auch für was man nicht steht. Dass man weiß, für was man nicht steht, ist das etwas, das Sie ebenfalls sehr klar formuliert haben oder ist das einfach Teil des täglichen Geschäftes, dass man weiß, man orientiert sich an diesen Kernleistungsversprechen, den Wert, den Stil und alles andere ist, für was man nicht steht?
So würde ich es definieren. Also ich glaube, als wir dann auch das Versprechen formuliert haben, haben wir auch versucht darzustellen, wo fängt Wohlbefinden an. Wo hört Wohlbefinden auf und welchen Teil von dieser Spanne kann Lahntal Stand heute eigentlich abdecken? Und mit dem Aufzeigen dessen haben wir, so glauben wir, gleichzeitig definiert, was wir nicht möchten. Und es ist natürlich aber auch so ein immer wiederkehrendes Erfahren dessen, aber nicht in dem Sinne, dass da jetzt wirklich irgendwo tagtäglich jetzt permanent Fragen stattfinden, sondern es ist klar.
Man hört ja immer wieder, dass wir in einer sehr schnelllebigen Zeit leben, dass zum Beispiel eben die Wertehaltung auch auf Kundenseite, dass die immer wieder auch schnell sich ändert. Wie sehen Sie diesen Aspekt auch im Hinblick darauf, auf Ihre Werte, auf Ihren Stil oder wie Sie eben Unternehmens- oder Markenführung betreiben. Was ist Ihre Einschätzung dazu?
Also es ist speziell im Aircraft-Bereich, aber ich möchte behaupten wollen, eigentlich auch im Bahn- und im Busbereich in den letzten 3, 4, 5 Jahren einfach sehr, sehr viel schnelllebiger geworden. Also früher hat man immer von der großen Familie in der Airline-Branche gesprochen, wo jeder sich gekannt hatte, wo im Grunde ein Wort auch wirklich ein Wort gewesen ist. Und da hat natürlich in den letzten 2, 3 Jahren schon eine Mentalität Einzug gehalten in unserer Branche, die eigentlich sehr, sehr stark auch getrieben aus dem Automobilbereich kommt, wo eigentlich jährlich dann irgendwo dann gewisse Menschen, Entscheidungsträger letztendlich auch für den Einkauf von gewissen Produkten da ausgewechselt werden, damit überhaupt keine Beziehungen aufgebaut werden können. Also dort spürt man natürlich schon irgendwo einen gewissen Werteverfall, der dort stattfindet. Trotz allem versuchen wir immer wiederum, diese Werte auch bei den Gesprächen mit unseren Kunden da irgendwo ganz, ganz weit nach vorne zu stellen, weil auch dort sind Menschen, die entscheiden. Auch dort sind es Menschen, die irgendwo ja, Gefühle haben, die irgendwo auch Wertvorstellungen haben. Und es ist auch in sehr vielen Fällen der Fall, dass irgendwo diese Werte, die wir für uns als wichtige Werte, als partnerschaftliche Werte definiert haben, auch dort als sehr, sehr wichtig anerkannt werden. Und Kunde, sage ich mal, ist ja das eine Feld, aber die ganze Partnerlandschaft, Lieferantenlandschaft, die ganze Mitarbeiterlandschaft, also die funktioniert nach wie vor eigentlich sehr, sehr stark auf diesen Wertvorstellungen.
Und jetzt ganz im Konkreten auf Sie bezogen, Sie haben gesagt, Sie sind 2003, also vor 14 Jahren bei Lanzon eingestiegen, dazu mal diese Werte definiert. Haben sich diese Werte in diesen 14 Jahren verändert? Mussten sie sich verändern oder ist das eine Konstante, die ganz bewusst beibehalten werden kann?
Also sind wir 100% davon überzeugt, dass diese Werte sicherlich noch Kraft haben für viele, viele weitere Jahre. Wie gesagt, wir passieren zwischenzeitlich schon seit Größenordnung 11 Jahren, 12 Jahren. 15 Jahre, Entschuldigung, auf diesen Werten sind nach wie vor so kraftvoll, wie sie von Anfang an gewesen sind. Und wir sind da 100%ig davon überzeugt, dass die auch nach wie vor, auch in den nächsten 10, 15 Jahren da Bestand haben werden. Wir durchlaufen, um da vielleicht noch so 2, 3 Inputs zu geben, auch alle 3 bis 5 Jahre nochmals sogenannte Strategie-Workshops, wo wir mit all dem, was wir wiederum dann an Erfahrung haben, neu sammeln dürfen und können in den zurückliegenden Jahren, versuchen uns nochmals einen Spiegel vorzuhalten, ob das Versprechen nach wie vor das richtige Versprechen ist, ob die Werte nach wie vor noch diesen eben besagten Bestand haben, ob der Stil nach wie vor noch der richtige Stil ist. Und wir haben jedes Mal, und wir haben es in dem besagten 14, 15 Jahren diesen Strategieprozess schon 3 bis 4 Mal durchlaufen, immer wiederum bestätigen können, dass das, was wir zum damaligen Zeitpunkt im Jahr 2003, 2004 definiert haben, auch nach wie vor Bestand hat.
Also wirklich im Sinne nicht eines Stillstandes, sondern einer selbstähnlichen Anpassung, aber eben diese Wurzeln, diesen Kern nie verlierend oder verleugnend. Ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, wenn Sie sagen, dass Ihre Branche auch viel schnelllebiger geworden ist, auch dann eben in Bezug auf Produkte, auf Technologien und auf Dienstleistungen, dass die Marke dann trotzdem eine Konstante bleibt.
Ja, definitiv.
Sehr schön, sehr schön. Wenn wir das jetzt so etwas zusammenfassen, mal als Zwischenbilanz, ist aus Ihrer Sicht die Strategie der selbstähnlichen Markenführung oder eben dieser selbstähnlichen Unternehmensführung, das sind ja Synonyme, können Sie diese als stabiler, nachhaltiger oder wirkungsvoller bezeichnen, im Speziellen auch in der Gegenüberstellung zu üblichen betriebswirtschaftlichen Strategieentwürfen, mit denen Sie vielleicht auch arbeiten konnten oder immer noch arbeiten?
Also die Erfahrung für mich, auch ein bisschen nochmals, sagen wir, vom ersten Unternehmen her kommt, wo wir diesen Prozess in der Form nicht haben durchlaufen können, aber die Firma USM Haller eigentlich damals schon und auch heute nach wie vor eine Marke eigentlich darstellt, die aber sehr, sehr stark auch damals geprägt war vom damaligen Inhaber, von Paul Scherer, war hat damals schon auch sehr viel Orientierung gegeben, ohne im Detail aber dieses Versprechen und diese Werte eben runtergebrochen zu haben. Es hat aber für mich nie so viel Orientierung gehabt, wie die, die wir Stand heute bei der Firma Landrat haben, wo man wirklich, sage ich mal, in den Grundfesten Versprechen, Werte und Stile nicht nur definiert, sondern im Vorfeld irgendwo mit allen Beteiligten erarbeitet hatte. Und von daher glaube ich, dass es Stand heute eigentlich nichts Nachhaltigeres gibt, als auch diese selbstähnliche Markenführung aufzubauen, das Versprechen, die Werte und Stile irgendwo zu formulieren und quasi auf dem dann letztendlich auf alles aufzubauen, die Strategie letztendlich daraus irgendwo abzuleiten, die Märkte zu bearbeiten, die richtigen Kunden anzugehen mit den richtigen Produkten, mit den richtigen Preisen, über die richtigen Vertriebskanäle. Also von daher, es spielt immer irgendwo auch gewisser Teil Marketing mit, also das kann man irgendwo nicht ganz verleugnen, aber die Basis aller oder die Mutter aller ist irgendwo die selbstständige Markenführung.
Das finde ich einen ganz spannenden Aspekt, also dass Sie wirklich sagen, die absolute Grundbasis ist für Sie eben diese selbstständige Markenführung, worauf Sie dann zum Beispiel aktive Strategien aufbauen oder davon ableiten. Rückblickend, aus der heutigen Sicht, also ich denke, wir erahnen Ihre Antwort, aber also würden Sie diesen Weg nochmals gehen? Und vielleicht, wenn ich gerade noch eine Zusatzfrage anhängen dürfe, gibt es vielleicht Bereiche, wo Sie sagen, das würde ich aber anders machen?
Also vielleicht die erste Frage beantworten wollend. Für mich gibt es oder gäbe es keinen anderen Weg mehr. Nachdem man jetzt seit diesen 14 Jahren wirklich irgendwo diesen Weg begonnen ist, mit allen Höhen und Tiefen, die man da irgendwo zu durchlaufen hat, mit aller Energie, die man da auch irgendwo reinzusetzen hat, gibt es aber irgendwo so viel Halt, so viel Klarheit, auch so viel Überzeugungsarbeit nach innen und nach außen, dass es gar nicht darum geht, ob oder ob nicht, sondern es ist einfach ganz, ganz klar. Es gibt nur diesen einen besagten Weg. Es ist aber kein Weg, wie gesagt, der nur von einer Person irgendwo begangen werden kann. Es ist irgendwo nicht, sage ich mal, der CEO-Weg oder der markenverantwortliche Weg, sondern es ist ein Weg, der von allen Mitarbeitenden letztendlich begangen werden muss. Und aus dem Grund ist natürlich auch die Energie, die zumindest mal am Anfang eines solchen Prozesses, die da reingesteckt werden muss, enorm. Und ist natürlich auch tagefüllend dadurch und es ist irgendwo ein permanentes und immer wieder dranbleiben und nicht mal beginnend und nach einem Jahr irgendwo abgeschlossen, sondern es ist ein kontinuierlicher Prozess, der da irgendwo tagtäglich irgendwo mitentwickelt werden muss, der da irgendwo geführt werden muss, der gefördert werden muss, der herausfordernd ist, aber wie gesagt, letztendlich dann auch zu einem Beitrag führt, der für Unternehmen sehr, sehr wichtig ist.
Und gibt es auf Ihrem Weg jetzt Bereiche, die Sie sagen, vielleicht auch bereits als Empfehlung für unsere Zuhörer, die Sie sagen, besondere Achtung auf diesen Weg sollte man diesen Bereich schenken, dieser Komponente?
Also eine ganz, ganz wesentliche Erkenntnis, die ich zwischenzeitlich habe erkennen dürfen, ich bin jetzt schon ein Mensch, der eigentlich versucht, immer wiederum auch Menschen mit auf den Weg zu nehmen, der jetzt halt nicht irgendwo jetzt halt per Macht oder per Titel versucht, von oben runter irgendwo zu entscheiden oder zu delegieren oder irgendwo zu überzeugen, sondern dass man die Menschen wirklich irgendwie mitnehmen muss auf den Weg. Nur dann sind sie irgendwo, sage ich mal, auch überzeugt, Dinge zu tun. Aber Markenführung hat natürlich nicht nur was mit Demokratie zu tun. Ich glaube, es ist auch dort ganz, ganz wichtig, dass wenn man mal zu einer Erkenntnis kommt, diese Erkenntnis dann nicht sich irgendwo dann zerreden zu lassen, sondern dass man mal irgendwann dann auch zum Punkt kommen muss, wo man sagen muss, okay, jetzt hat man irgendwo alles gehört, aber ich bin nach wie vor dran davon überzeugt, dass dieser Weg oder dieses Wort oder dieser Satz irgendwo der richtige ist oder diese Aussage der richtige ist und jetzt machen wir es einfach auch so. Also Demokratie ja, aber nur bis zu einem gewissen Grade und irgendwo entscheiden. Auch wenn entscheiden manchmal verzichten heißt.
Ja, ja. Gibt es weitere Voraussetzungen oder Merkmale, bei denen Sie sagen, dies würde oder dies begünstigt ein Unternehmen, diesen Weg der selbstständigen Markenführung zu gehen? Oder gibt es vielleicht organisatorische oder andere Aspekte, die sagen, das wäre eine größere Herausforderung, unter diesen Gesichtspunkten diesen Weg zu gehen?
Ich bin davon überzeugt, dass Landtag diesen Weg in der Form, in der Intensität und in der, ich sag mal so, Vollumfänglichkeit hat gehen können, weil nicht nur der Thomas Burst, der damals ja für den Bereich Marke oder eben Marketing verantwortlich gewesen ist, davon überzeugt war, sondern auch der Urs Rickenbacher letztendlich da ein bisschen so diesen Virus von Thomas Oder schon zur Zeit von USM da gepflanzt bekommen hatte. Und von daher natürlich der CEO auch sehr, sehr stark mit dieser Markenführung konform ging und davon überzeugt gewesen ist. Und er natürlich auch extrem viel Kraft auch mit eingebracht hat, im Sinne von Überzeugungsarbeit, dass dann auch die Geschäftsleitungsmitglieder eben auch ja, überzeugt werden konnten, diesen Weg mit uns gemeinsam zu gehen und sind auch in den nächsten Führungsstufen auch runter transportiert werden konnten. Also ich denke, es ist schon von großem Vorteil, wenn der Inhaber und oder CEO und oder weitere Geschäftsleitungsmitglieder ja, diesen Virus, da auch irgendwo von diesem Virus infiziert worden sind, macht es definitiv einfacher, als wenn dann nur der Marketingverantwortliche oder der Markenverantwortliche von unten nach oben hin wirken muss in der Hierarchie.
Und aus Ihrer Sicht, wie schwierig war es oder wie schwierig ist es auch immer wieder diesen neuen Trends im Bereich Marketing oder wenn es um das Thema Marke geht, das ja auch in der heutigen Zeit sehr viel präsenter ist wie früher. Eben da gibt es ja immer wieder neue Trends, neue Ansätze. Das wechselt ja beinahe halbjährlich, in welche Richtung man gehen soll, welche Themen das anscheinend die wichtigsten sind. Also diese Beständigkeit, seinen Weg zu gehen, empfinden Sie das als schwierig?
Nö, also ich finde das nicht schwierig. Also wie gesagt, eine Kontinuität ist immer Bestandteil auch einer Marke, Markenführung. Ein evolutionäres Vorgehen ist, glaube ich, irgendwo auch ein weiteres wichtiges Schlagwort, was da immer irgendwo so in aller Munde ist. Also ich glaube, es braucht einfach irgendwo auch in den Märkten, in denen wir unterwegs sind, eine gewisse Konstanz, eine Kontinuität und nicht irgendwo ein ständiges, permanentes, sprunghaftes hin und her switchen. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Grundvoraussetzung für den Erfolg eines Unternehmens. Und es ist schon so, dass wir dann natürlich immer noch irgendwo rechts und links schauen, im Sinne dann aber, wie können Märkte bearbeitet werden, über digitale Kanäle, über irgendwo klassische Kanäle, wo entschieden werden muss, was für die Marke letztendlich wiederum der richtige Weg darstellt oder das richtige Kleid letztendlich ist, um diese Wege auch zu begehen. Also es ist ein permanentes Auseinandersetzen, klar, irgendwo auch so ein Gefühl entwickeln, was könnte jetzt wiederum für die Marke Landtal das richtige Vorgehen sein. Also von daher auseinandersetzen, ja, aber mit einer gewissen Kontinuität, sage ich mal, dahinter.
Also Sie orientieren sich auch ganz aktiv, was neue Themen sein könnten, sei es jetzt im Bereich Design oder Produkte, und versuchen das dann auf Landtag zu umzunutzen.
Also wir haben ja neben unserem Kern als Versprechen am Anfang versucht, unseren Führungsanspruch zu formulieren. Und der Führungsanspruch, das war im Grunde auch die Definition dessen, die jetzt über die letzten 14 Jahre auch immer wiederum, sage ich mal, sich der neuen Situation, den neuen Gegebenheiten irgendwo angepasst haben. Also wir haben, sage ich mal, am Anfang unseren Führungsanspruch eher in Richtung Stil und Beratung formuliert gehabt und möchten führend sein in Stil und Beratung, die zu diesen Gesamtlösungen und zum höchstmöglichen Wohlbefinden beitragen. Auf die Zeitachse oder über die Zeitachse ist das Thema Komfort mit hinzugekommen, das Thema Sicherheit mit hinzugekommen, wo unsere Labordienstleister letztendlich auch bestens drauf einbezahlen. Und jetzt mit Blickrichtung 2025 ist das Thema Digitalisierung, Das ist ein weiterer Aspekt, der jetzt in diesen Führungsanspruch mit aufgenommen worden ist und den wir jetzt auch versuchen, auch wirklich irgendwo mit ganz konkreten Maßnahmen, mit ganz konkreten Projekten letztendlich auch weiter voranzubringen.
Mhm. Können Sie uns da vielleicht schon eine kleine Ausschau bieten, an was Sie da arbeiten?
Also ich habe vorhin ja schon ganz kurz so dieses Beispiel mit unserer Faser dargestellt, die auf der einen Seite ja Druck erkennen kann, die im Grunde auf der anderen Seite das Thema Wärme irgendwo erkennen kann. Und die Meinung letztendlich wäre die, dass im Flugzeug oder im Bahnbereich letztendlich irgendwo Steward oder irgendwo Zugbegleiter erkennen kann, beispielsweise, welche Sitze sind belegt, welche Sitze sind frei, was oftmals auch das Problem ist, speziell im Zugbereich, wo man nicht weiß, wenn man vorne einsteigt, dass vielleicht hinten noch 3 Sitze frei wären. Und über diese Faser, die Stand heute schon so verarbeitet und verwoben werden kann, kann durch Signal in eine Leitstelle irgendwo übertragen werden, wo genau diese Informationen dann fließen können. Mhm. Also nicht nur irgendwo auch erkennen im Sinne von Wohlbefinden, sondern auch erkennen für die Airline oder für den Betreiber, der wiederum aus diesen Daten letztendlich dann wiederum auch für sein Businessmodell gewisse Informationen herausziehen kann.
Und bei diesem, also was Sie ja sehr viel Wert legen, ist das eben, dass Sie neue Produkte oder neue Dienstleistungen, dass man diese, man könnte sagen, markenkonform umsetzt. Gibt es in diesem Prozess, wenn Sie eine erste Idee für ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung haben, gibt es da gewisse Tools oder Vorgehensweisen, wie Sie das dann jeweils gegenprüfen? Oder ist das mehr einfach auch die Erfahrung, die Sie über all diese Jahre sammeln konnten, dass man das schon fast als Bauchgefühl weiß, das passt zu uns Landtag oder eben nicht?
Also es ist im Grunde nicht irgendwo, sage ich mal, ein Formular gegeben oder irgendwo ein Bild an der Wand irgendwo hängen im Sinne von würde passen oder würde nicht passen. Denn ich denke, das ist irgendwo eben gerade über diesen kontinuierlichen Prozess, den wir da gemeinsam irgendwo mit allen Mitarbeitern irgendwo durchlaufen haben und von daher auch das Verständnis dessen, was irgendwo richtig oder nicht richtig oder passen könnte oder nicht passen könnte, was damit mit einhergeht. Das ist im Grunde so ein bisschen so unser Stil oder Markenfilter, den wir da irgendwo tagtäglich nutzen. Wie vorhin gesagt, wenn es mit dem Wohlbefinden in irgendeiner Form was zu tun hat, im Sinne von, es dient dem Wohlbefinden oder man kann Wohlbefinden messen, irgendwo der neueste der aktuellste Schritt, dann zahlt es drauf ein und dann ist es eben passend und dann ist es eben richtig und dann machen wir es, wenden dann die Kapazitäten hinten dran zur Verfügung stellen. Immer noch ein wichtiger Bestandteil, aber es gibt jetzt sonst nicht irgendwie eine Checkliste, die man da jetzt eben rausziehen würde und irgendwo ankreuzen würde im Sinne von, da kommt dann zum Ergebnis am Ende des Ankreuzens, machen wir oder wir machen es nicht. Okay.
Vielleicht abschließend nochmals die Frage, welche Empfehlungen würden Sie einem Unternehmen, das mit dem Gedanken spielt, diese selbstständige Markenführung im Unternehmen aufzugreifen und zu erarbeiten und zu implementieren. Was für Empfehlungen würden Sie einem solchen Unternehmen weitergeben? Was sehen Sie als sehr wichtige Informationen oder Anstöße, wo oder wie ein solches Unternehmen dann vorgehen kann?
Also der allererste Ratschlag, den ich da geben würde, dass so ein Prozess durch eine externe Person begleitet werden sollte, die überhaupt mal quasi, um aufzubrechen, sensibilisieren kann, was überhaupt Markenführung bedeutet und was Markenführung im Vergleich zu anderen Konzepten oder anderen Überlegungen oder anderen Aktivitäten an Vorteil eben bringt. Ich glaube, so das Verständnis dessen, was Markenführung ist und was es eben nicht ist, ist eben nur die Grundlage für das weitere Vorgehen. Das zweite ist, dass es sicherlich irgendwo so ein Top-Down-Button-Up-Prozess für mich sein sollte, dass die Geschäftsleitung voll überzeugt sein muss, dass Markenführung ein wichtiges Instrumentarium irgendwo darstellt. Nachdem man verstanden hat, was Markenführung bedeutet, Und dass dann in der nächsten Runde die Geschäftsleitung, wenn nur möglich, dann mit dem externen Experten dann Versprechen, Wertestil formuliert und dann quasi irgendwo in der Interaktion mit den Mitarbeitern irgendwo dann danach bringt. Ich denke, das ist für mich nach wie vor so ein bisschen der Schlüssel zum Glück. Plus natürlich auch den Mitarbeitern die Möglichkeit haben, dann wirklich auch in Gefäßen dann immer wiederum irgendwo mit Punkten zu kommen, mit Fragen irgendwo aufwarten zu können, man dann auch immer wiederum dann auch die richtige Antwort parat haben sollte und wie vorhin schon gesagt, immer wiederum dranbleiben und irgendwo Schnauf haben und auch sich die Zeit nehmen, diesen Mindfulness-Prozess auch wirklich voranzutreiben.
Ganz herzlichen Dank, Herr Wurst, für dieses Interview.
Sehr gerne.